Also letztes Jahr haben wir so knapp 2 Millionen Umsatz gemacht. Es gibt erstens viel mehr Konkurrenz im Markt. Wie schaffen wir den meisten Value für die Brands ohne viel Bullshit? Wir haben dieses Jahr so viele Kundenaccounts gehabt, wo plötzlich Outlook dann schlecht zustellt oder Web.de, GMX schlecht zustellen, Yahoo. Dann ergibt es Sinn, Loyalty-Programme einzuführen, damit du halt wirklich immer top of mind bei dem User bist. Ne? Top of mind ist so ein Stichwort.
In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Jakob Gerzen, dem absoluten CRM-Urgestein, darüber, wie es ist, seine Agentur, die eigentlich mit Fokus auf Conversion-Rate-Optimierung starten sollte, dann aber mit Snox als erstem prominentem Case ins E-Mail-Marketing gewechselt ist, aufzubauen, welche Schritte er dafür bewerkstelligen musste, wie sie dann noch weitere Thematiken wie Print oder WhatsApp-Marketing mit hinzugenommen haben und spreche vor allen Dingen mit ihm darüber, wo es jetzt in Richtung E-Mail-Marketing im Hinblick auf KI und KI-Integration hingehen wird. Meiner Meinung nach eine sehr, sehr spannende Folge geworden und ich würde sagen, wir starten direkt rein.
Und einen kurzen Hinweis an dieser Stelle. Auch in diesem Jahr wird E-Commerce Decoded von Chatarmin unterstützt. Chatarmin ist ein WhatsApp-Marketing-Tool, speziell gemacht für E-Com-Brands. Über 400 Marken wie Waterdrop, Marco Polo oder Smilodogs benutzen Chatarmin bereits, um Kunden wirklich einfach, sehr einfach über WhatsApp zu erreichen. Von Marketing über Automatisierungen bis hin zu Service, da geht eigentlich fast alles. Und das Tool integriert sich nahtlos in Shopify, Klaviyo und eigentlich alle gängigen E-Commerce-Tech-Stacks. Daher meine Empfehlung, nach dem Podcast gerne mal abchecken. Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute mit dem Jakob von More Conversions. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wahrscheinlich mit einer der weitesten Anreisen jetzt hier gehabt. Irgendwie aus Leipzig rübergefahren nach Köln. Hol die Leute vielleicht mal kurz ab. Wer bist du? Was machst du? Worauf können wir uns heute freuen?
Ja, ich bin Jakob. Mache jetzt seit 2019 die Agentur More Conversions. Haben angefangen mit Snox eigentlich als ersten Kunden, dann E-Mail-Marketing dort aufgebaut und dann Stück für Stück andere Kunden aufgebaut, mehr Mitarbeiter eingestellt und so weiter, genau. Machen CRM für D2C-Brands.
Okay, ja. Also das dann E-Mail-Marketing, WhatsApp-Marketing und dann wahrscheinlich
Postkarten,
so Postkarten und sowas mit
App,
dazu.
App, Loyalty-Programm, das sind so die Sachen, okay, die wir aufbauen, genau.
Ja. Aber wie groß ist das Ganze? Also wie viele Mitarbeiter seid ihr? Wie viel Umsatz macht die Agentur? Kannst du so ein paar Zahlen, Daten, Fakten
droppen? Also letztes Jahr haben wir so knapp 2 Millionen Umsatz gemacht netto. Hey. Dieses Jahr hoffentlich deutlich mehr nochmal. Mhm. Wir sind jetzt knapp 16 Leute, je nachdem wie man zählt. Wir haben noch eine Software-Company, weil wir angefangen haben, irgendwann Software zu bauen. Eigentlich für uns selber, als Agenturprodukt, sage ich mal, um Data Analytics zu machen, um Kohorten besser zu verstehen, um Kaufverhalten der Nutzer besser zu verstehen, was kaufen die zusammen, nacheinander, in welchem Zeitabstand, wie entwickelt sich Produkt A-Kohorte gegen Produkt B und sowas, genau, das ist noch so ein Sidekick, sag ich mal.
Geil, aber das Datenthema ist auch eigentlich irgendwie der perfekte Einstieg, um sozusagen so ein bisschen auf deinen Werdegang einzugehen, oder?
Ja.
Weil gestartet hast du das Ganze irgendwie mit einem Studium oder angefangenen Studium sozusagen der Wirtschaftsmathematik, aber plan heute einfach so ein bisschen deine Geschichte einzufangen, zu gucken, wie ist es zu More Conversions gekommen, wie schafft man das irgendwie, Snox als ersten Case zu haben und dann noch weitere Cases wie dann, keine Ahnung, AG1 oder sonstige dann im Laufe des Dinges zu betreuen. Deswegen erzähl mal gerne vielleicht, wie war das sozusagen, wie bist du in die Agentur reingerutscht, was hast du von Anfang an gemacht?
Ich habe 2011 angefangen, Mathe zu studieren, also Wirtschaftsmathe auf Diplom, habe aber relativ schnell so eine gewisse Langeweile gehabt, sage ich mal, von dem nur theoretischen Zeug. Hab dann angefangen, bei einer Firma zu arbeiten, die Webseiten für Red Bull weltweit gemacht hat. War der Vater von einem Kumpel von mir. Hab dort gearbeitet, hab dann bei einem Mittelständler noch ein bisschen Google Ads und sowas betreut, ein bisschen Funnel gebaut und so weiter.
Dann 2011 schon?
Nee. Das war 2013 dann.
Ja. Okay.
Nebenbei Mathe studiert die ganze Zeit. Mathe-Studium ist auch, musst du dir so vorstellen, du musst jede Woche Hausaufgaben abgeben zu jedem Mathe-Modul.
Ja.
Das heißt, du bist ich war nie in den Vorlesungen, weil ob du es dort nicht checkst oder dann zu Hause nicht checkst, du musst dich damit super intensiv auseinandersetzen.
Ja.
Das heißt, sehr, sehr viel Mathe, Hausaufgaben machen, abgeben und nebenbei halt Nebenjob machen, arbeiten. Ne? Mhm. Dann bin ich von dem Mittelständler zu Spreadshirt, habe dort im Web-Analytics-Team gearbeitet, auch nicht so lange, paar Monate nur, habe dort relativ viel gelernt über Web Analytics, welche Daten man sich anguckt und so weiter, Adobe Analytics als Tool gelernt und so weiter. Hab dann eine Company mitgründen dürfen mit meinem Ex-Chef sozusagen von der Station davor, eine Data Analytics Software. Dort so ein bisschen Vertrieb gemacht, Webseite gebaut und so weiter.
Das war dann so 2015, 16 oder was?
Das war 2015 bis 17, genau.
Okay. Ja.
Bin dort dann raus, weil wir uns nicht mehr so gut verstanden haben, sage ich mal, und habe 2017 als Freelancer angefangen zu arbeiten. Hab dann Air Berlin als erstes Projekt gemacht.
Klar.
Das war eine ganz witzige Story. Das Projekt wurde ausgeschrieben bei freelance.de, habe mich dort drauf beworben. Dann
Aber die brauchen dann einfach nur einen Freelancer, der die Sachen macht, oder?
Für das Thema Produktmanagement Web hieß die Stelle sozusagen. Da ging es darum, zu verstehen, also mit Etihad die Weiterentwicklung der Webseite zu besprechen, mit Air Berlin die Integration von Top-Bonus, dem Vielfliegerprogramm in Air Berlin und so zu besprechen, all solche Themen. Und da hatte mich Janika, die damalige Chefin, angerufen und meinte, ja, kannst du morgen nach Berlin kommen zu einem Vorstellungsgespräch? Und dann bin ich dahin. Und dann war da, von dem ich die Stelle übernommen habe sozusagen, der ist weg von dort und die brauchten sofort eine Lösung halt. Mhm. Und der hat mir so, keine Ahnung, 7, 8 Fragen gestellt. Und da ich das alles schon bei den Stationen davor, Adobe Analytics gemacht, da bei Red Bull irgendwie verstanden, wie Webseiten funktionieren, vor allem große Webseiten, war das dann so, jo, passt, der kann das alles so, let's go. So, dann habe ich das angefangen, war dort, bis Air Berlin Insolvenz angemeldet hat.
Stark.
Hab dann Sky Deutschland gemacht.
Heißt, du warst dann live dabei während der Insolvenz sozusagen?
Wir haben die E-Mail bekommen von Air Berlin, dass Etihad den Letter of Intent zurückgezogen hat und Air Berlin innerhalb der nächsten Stunde Insolvenz anmelden wird, ja.
Jakob Gerzen ist verantwortlich für die Insolvenz von Air Berlin.
Es gab so einen ganz kurzen Zeitraum, wo man Air Berlin hätte shorten können, sage ich.
Ja, okay.
Danach Sky Deutschland gemacht, dort verantwortlich gewesen für skysport.de und Sechserpack-App. Mhm. Also auch nochmal so in die App-Entwicklungsschiene relativ guten Einblick bekommen. Und dann habe ich ein Projekt angenommen in Moskau, das hieß Amway. Eines der größten Multilevel-Marketing-Unternehmen weltweit, ich glaube Platz 3 oder 4. Da ging es um einen riesen Website-Relaunch mit irgendwie 100 Entwicklern, die wir da hatten. Und da war ich so an der Schnittstelle von Business zu Entwicklung, sage ich mal. Das ging schon so ein bisschen in die Richtung, okay, welche Funktionen der alten Webseite brauchen wir auf der neuen? Wieder alles kombinieren von Website-Verständnis und Data Analytics von Spreadshirt, sage ich mal. So diese beiden Themen. Und das habe ich 1,5 Jahre gemacht bis 2019. In der Phase mir auch überlegt, okay, also da auch schon echt gutes Geld verdient, so sage ich mal, als Freelancer irgendwie seine 15.000, 16.000 im Monat Rechnung geschrieben, plus Spesen, viel getravelt und dann aber irgendwann mir gedacht, okay, nach 1,5 Jahren pendeln von Leipzig nach Moskau, alle 2 Wochen dort, 2 Wochen zu Hause, 2 Wochen dort, irgendwas anderes musste machen so.
Aber zu dem Zeitpunkt warst du dann so, wenn ich jetzt 10 Jahre zurückrechne, 24, 25.
Ja.
Also mehr als 100k Jahresgehalt.
Ja, ich glaube so 180 oder so Umsatz gemacht. Also keine Ahnung, wie viel netto denn, 120 oder so. Ne? Dann Johannes Klisch auf LinkedIn geschrieben, einen Loom gedreht, wo ich meinte, ey, das würde ich an der Snox-Webseite verändern. Aus der Conversion-Rate-Optimierungsbrille, sage ich mal. Und dann haben wir telefoniert mit ihm. Da war ich noch in Moskau und habe im Hotel gechillt und mit ihm telefoniert. Und er meinte, ey, wir haben gerade mit 2 motivierten Jungs das Thema angefangen, aber finde ich spannend, was du machst, lass mal im Austausch bleiben. So.
Ja.
Das war noch während des Amway-Projektes.
Die 2 motivierten Jungs waren Fabio und Samu.
Genau. Ja, okay. Dann war das Amway-Projekt zu Ende, lief langsam aus und Johannes hat mich angerufen. Da kam ich aus dem Urlaub wieder, ich war in Namibia 3 Wochen, kam wieder, Johannes hat mich angerufen, ey, ich will Datenanalyse bei Snox verstehen. Und Snox hat da im Online-Shop vielleicht 100k im Monat gemacht, ne? Also war noch super klein. Die kannte auch noch niemand so wirklich. Ich weiß gar nicht, wie ich auf LinkedIn auf den gekommen bin.
Ich glaube, der hat aber schon zu der Zeit
gepostet. Der kann sein, dass er gepostet hat, weil die auf Amazon ja schon relativ groß waren. Und meinte, er feiert Geburtstag an dem Wochenende, in Mannheim will ich nicht vorbeikommen. So. Dann bin ich nach Mannheim gefahren. Wir haben uns ausgetauscht und so und haben angefangen mit Snox zu arbeiten. Eigentlich nur Data Analytics.
Ja.
Wir wollten verstehen, was kaufen die Kunden zusammen, nacheinander, in welchem Zeitabstand.
Das war auch dein Meister-Background sozusagen von den Sachen, die du vorher gemacht hast. Ne?
Genau. Ja. Genau. Und dann haben wir die damalige Agentur, die für E-Mail-Marketing hatten, mit Daten gespeist sozusagen und die sollten das umsetzen. Das hat irgendwie super lang gedauert. Und wer Johannes ein bisschen kennt, der weiß, Johannes liebt Speed und nach 2 Wochen meinte er so, ey, Jakob, kannst du das nicht für uns machen? Mhm. Ich habe mir das angeguckt und meinte, ja gut, das Timing dort anpassen, das sind jetzt 2 Klicks, so, das hätten die schon längst machen können. Und dann meinte er, ja okay, ich kick die, mach du das für uns. So. Und plötzlich durfte ich Daten mit Kreativität verbinden so, ne? Und konnte irgendwie so super schnell Sachen umsetzen. Und davor war ich ja so im Konzernumfeld, da war alles deutlich langsamer und irgendwie ein bisschen durch 7 Entscheidungsinstanzen und so weiter. Und plötzlich konnten wir halt geilen Scheiß machen. So. Und dann haben wir angefangen, das zu machen. irgendwie E-Mails zum Black Friday versendet, plötzlich macht die E-Mail, keine Ahnung, 100k Umsatz, so, ne? Und dann so, okay, krank. Das war aber, als Agentur habe ich da noch E-Mail-Marketing und Conversion Rate-Optimierung dann angeboten. Das waren so die ersten Monate von 2019, wo ich mit Snox angefangen habe, Ende 2019 bis wahrscheinlich Mitte 2020 oder so. War dann viel auch mit Fabi und Samu unterwegs, weil ich glaube, weiß ich nicht, ob Fabi das so bestätigen wird, aber Fabi war sehr juniorig so von seinem Auftreten und alles. Und wir sind dann teilweise bei Kunden zusammengesessen, wo wir dann E-Mail-Marketing und CRO gepitcht haben, die so Infrastrukturthemen hatten, ne? Die hatten ERP-System und sowas. Und das war für Fabi alles noch Neuland und ich kannte das alles schon so.
Ja.
Dann haben wir gesagt, okay, das ergibt irgendwie Sinn, lass mal zusammen auf Akquise gehen. So, ne? Dann kam Rosenthal wahrscheinlich als zweiter Kunde bei mir dazu, die auch immer noch Kunde sind. Dann so Paul Valentine got back und dann plötzlich, okay, habe ich angefangen, Mitarbeiter einzustellen. Und ich hatte auch in der Zeit noch ein Angebot für ein anderes Freelance-Projekt so und es hat, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert, bis ich mit der Agentur dann irgendwie meine 20k Umsatz gemacht habe, sodass ich das Freelance-Projekt zum Glück nicht angenommen habe, sozusagen.
Okay, ja. Aber das ist vielleicht nochmal einen Schritt sozusagen zurück machen, bevor wir dann in die weitere Entwicklung von More Conversions reingehen. Wie war sozusagen das E-Commerce-Umfeld, wenn du dann bei den Konzernen und sowas gearbeitet hast? Weil du hast ja dann 2013 schon Google Ads gemacht, da ist das Produkt ja gefühlt noch in den Kinderschuhen gewesen, im Gegensatz zu dem, was du jetzt quasi alles irgendwie machen kannst. Was war das für eine Zeit?
Keiner hat so wirklich getrackt, du hast einfach nur auf Traffic optimiert, so ein bisschen, ne? Ging um White Paper Downloads und so, wo jetzt wahrscheinlich auch ganz anderes Mindset einfach da ist bei den Brands. Damals war das alles noch so ein bisschen Spielwiese, aber das Google Ads Thema, das habe ich auch nur 2 Jahre gemacht oder so, ne? Ich habe dort viele andere Sachen noch gemacht, viel gelernt. Also in diesem einen Unternehmen, Death Center, die haben so eine Softwarelösung gehabt für mittelständische Unternehmen.
Ja. Ja. Aber würdest du sagen, damals war das alles irgendwie im E-Commerce noch ein bisschen einfacher und dort ist da irgendwie riesige Möglichkeiten, als es sozusagen jetzt gerade der Fall ist, wenn man das einfach so in einem Satz überschlagen wollen würde? Oder wenn ich mir halt vorstelle, okay, keiner hatte Ahnung irgendwie von Google Ads und eigentlich musstest du nur Traffic auf die Seite schmeißen, stelle ich mir irgendwie so vor wie so eine schöne grüne Spielwiese.
Aber ich sag das immer zu den jüngeren Agenturkollegen, sag ich mal, ey, mit Anfang 20 hätte niemand mir so ein Budget in die Hand gedrückt, so das wäre unmöglich gewesen damals, ne? Jetzt kannst du ja auch als Anfang 20-Jähriger manchmal zu einer 100-Mio-Brand kommen und sagen, ey, guck mal, wir machen das und das und die Brand fängt an, mit dir zu arbeiten, so.
Ja.
Früher war das absolut unmöglich, so, ne? Mit Anfang 20 hätte dir niemand mehr als 1.000 Euro am Tag irgendwie Budget anvertraut.
Ja.
So, das war schon ganz anders, aber ich glaube, der Werbemarkt war einfach ein ganz anderer und hätte man das Wissen von heute damals, hätte man sich dumm und dämlich verdienen können. Ja.
Wahrscheinlich schon, ne?
Ja. Ja.
Wie ging es dann sozusagen mit More Conversions dann weiter? Also du hast dann die ersten, jetzt damals wahrscheinlich noch normal großen Namen, jetzt auf jeden Fall sehr, sehr große Namen gewonnen, hast deine ersten Mitarbeiter eingestellt. Gibt es irgendwie so klassische Meilensteine auf dem Weg dahin? Also wie entwickelt man dann so eine CRM-Agentur weiter?
Ich glaube, wir hatten ganz am Anfang konntest du noch so geile Refshare-Deals mit den Brands machen, weil die Sophistication im Markt war noch nicht so da. Ne? Für irgendwie im D2C war E-Mail-Marketing für jeden so relativ neu, sage ich mal. Keiner hat es wirklich gut gemacht, deswegen konnte man sehr viel rumspielen. Ich glaube, wir haben in unserem ersten Jahr 2020 haben wir den ersten 6-stelligen Monat gehabt durch Black-Friday-Geschäft dann im Endeffekt und dann im Dezember zum ersten Mal 6-stellig Rechnungen geschrieben und so. Das war super spannend. Ich glaube, das hat sich mittlerweile verändert. Es gibt erstens viel mehr Konkurrenz im Markt Mitbestreiter, sage ich mal. Zweitens sind die Brands auch viel mehr sophisticated. Ne? Und ich finde so die Jahre dazwischen auch so irgendwie 2020 bis, sagen wir, 23, 24 gab es noch viele Brands, die sind super hochgeschossen, tief gefallen, irgendwie Insolvenz angemeldet, wenn man auch sowas wie Paventine oder so denkt. Ja. Ne? Das hat sich mittlerweile ein bisschen stabilisiert so. Und das Geschäft ist dadurch vielleicht auch ein bisschen planbarer geworden so für uns, sage ich mal.
Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich finde halt so interessant, dass wir theoretisch seit 2019, 20 eigentlich die ganze Zeit zusammen irgendwie in diesem Markt agieren und jetzt so das erste Mal ein bisschen längere Zeit zusammen quatschen, weil obwohl wir halt sozusagen genau in den gleichen Bubbles sozusagen unterwegs sind, deswegen sehr spannend.
Ich glaube, von LinkedIn und so kennt man sich schon super lange so, safe. Dann habe ich ja Moritz irgendwie auf dem Newcom Summit kennengelernt, haben ganz gut gewiped miteinander so und
sehr gut.
Dann hat sich das so ergeben. Ja.
Dafür ist der Mann da.
Ja, das stimmt.
Ja, nee, okay, aber das waren sozusagen die die wichtigsten Meilensteine am Anfang. Das heißt, irgendwie schon ein bisschen Vorerfahrung mitgebracht zu haben aus den verschiedenen Cases, halt zu wissen, okay, ich kann als Freelancer gute Arbeit machen, mich gut verkaufen, einen guten Job erbringen und dann halt wahrscheinlich das Quäntchen Glück zu haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und dann halt mit Snox beispielsweise einen Case zu haben, der halt sehr, sehr gut pusht, wenn man da sehr gute Arbeit macht, oder?
Super oft, glaube ich, ist einfach, dass man ganz oft an den richtigen Orten ist oder zur richtigen Zeit das Richtige mitbringt, sage ich mal. Ne?
Ja.
Das war auch als bei den Freelancer-Geschichten so, auch ohne Studium dann solche Projekte zu bekommen, war dann auch super oft einfach Glück, dass man genau diese Themen schon mal irgendwo gemacht hatte. Ne? Und zum Beispiel das Thema Vertrieb ist mir dadurch nie schwer gefallen, weil ich mich als Freelancer ja schon immer selber verkaufen musste. So.
Ja.
Und so hat sich das dann ergeben, dass man die Kundenprojekte bekommen hat, die geilen Kundenprojekte auch bekommen hat, weil man sich immer mehr Referenzen dann aufgebaut hat. Ne? Ich glaube, der wichtigste Step ist dann, okay, wie schafft man es jetzt, das Ganze von Jakob macht E-Mail zu More Conversions macht E-Mail zu übertragen. So. Und dass die Brands das auch akzeptieren und tolerieren, dass die nicht von mir betreut werden jetzt persönlich. Ne? Das ist, glaube ich, so der erste große Step, den man als Agentur immer macht. Ich bin auch immer noch in jedem Kundenchannel mit drin und kenne auch alle Zahlen und unterhalte mich mit dem Account Manager, aber so das Daily Doing, so mache ich dann nicht in den Accounts. Ich glaube, das ist so der erste große Wandel, den man als Agentur dann irgendwo durchläuft.
Aber wann habt ihr den durchlaufen? Ist es dann 2021 irgendwie direkt passiert, 22 oder?
Ich hatte relativ viel Glück mit meinen ersten Mitarbeitern. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, ne? Wenn man da Glück hat, dann beflügelt das eine Agentur massiv.
Ja.
Mein erster Mitarbeiter dann auch wahrscheinlich schon ab Mitte 2020 die ersten Kunden selber betreut hat. Und dadurch wir diese Struktur dann auch aufgebaut haben, ne, dass du diese Pods hast und die Pods betreuen Leute und ein Pod besteht irgendwie aus 2 bis 4 Mitarbeitern. Die haben dann ihre Brands, die betreuen und so weiter, so dass das Ganze von Anfang an so ein bisschen unabhängiger von mir dann aufgebaut wurde. Ich habe auch selber immer noch Kunden, die ich betreue im Consulting oder auch operativ. Ja, wahrscheinlich habe ich dieses Jahr schon eine Mail gebaut, ja.
Ja, okay. Wie sind die Pods sozusagen bei euch aufgebaut? Ist es dann immer irgendwie ein Stratege, irgendwer, der Copywriting macht, ein Designer sozusagen damit drin oder wie ist das?
Also bei mir muss jeder Klavier bedienen können. Es gibt niemanden in den Pods, der quasi kein Geld verdient, sage ich mal, und nichts baut. Die Account Manager.
Außer Jakob.
Durch Consulting verdiene ich auch Geld für. Ja. die Account Manager, die sind die Strategen, die bauen aber auch E-Mails, wenn es drauf hängt. Also es gibt, glaube ich, aktuell gibt es keinen Pod, wo der Account Manager nicht selber operativ mitarbeitet. Mhm. Das ist aber langfristig das Ziel, dass die immer mehr strategisch arbeiten, aber im Endeffekt hast du den Strategen, der hat 2 bis 3 Mitarbeiter unter sich, das sind dann Designer. Jeder Designer muss aber auch E-Mails bauen können. Mhm. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass bei den Brands war es oft so, du hast irgendwie das CRM-Team und das CRM-Team muss immer auf Design-Ressourcen zugreifen. Und das ist immer das Bottleneck. So, die wollen dann irgendwie schnell was machen, können das nicht, weil der Banner liegt bei der Designabteilung, die macht aber noch die Facebook-Ads oder so, ne?
Ja.
Dann haben wir gesagt, okay, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Du musst die Design-Kompetenz im CRM-Team haben. So, und dann haben wir angefangen, einfach nur Designer anzustellen und die Designer zu E-Commercern auszubilden und zu CRM-Managern. So. Das heißt, wir haben Leute, die CRM-Manager sind, dann haben wir CRM-Designer, sage ich mal, und dann den Account-Manager und ich als Data-Analyst, der sozusagen über allem nochmal drüber guckt.
Ja. Okay, aber das klingt ja spannend. Und wie waren dann, also ihr habt das Anfang 2020 sozusagen mit dem ersten Mitarbeiter aufgebaut, habt euch dann die Strukturen sozusagen überlegt, gab es dann noch so, wenn man auf klassische weitere Meilensteine guckt, irgendwie so, ey, 2023 haben wir das erste Mal 1 Million Umsatz gemacht oder war das schon 2022 oder?
Ich glaube, ja, 2021, aber ja. Also wir wachsen stetig langsam, sage ich mal. Ne?
Ist ja bei einer Agentur relativ normal, dass du das jetzt vielleicht nicht
100%
über 5 Jahre.
Ja, ich glaube, es gibt so Skyrocket-Agenturen, die halt sehr schnell auf eine sehr hohe Flughöhe kommen und dann aber teilweise in so ein Founder-Burnout kommen und so, ne, weil die Strukturen dann nachzuziehen ist immer hardcore schwer und auch das Mindset in die Leute reinzubekommen. Plus, was mir immer sehr wichtig war, ist, dass wir extrem gute Arbeit bei den Kunden abliefern. Mhm. Und ich traue es mir zu sagen, bis heute wirst du kaum einen Kunden finden, der irgendwie negativ über uns redet und sagt, ey, das war Katastrophe oder hat sich gar nicht gelohnt und irgendwie, die haben nicht abgeliefert oder ähnliches. So.
Ja.
Kunden gehen aus entweder weil der Kunde irgendwie weniger Geld verdient, weniger Umsatz machen, als wo wir angefangen haben, aus welchen Gründen auch immer, oder weil die insolvent gehen oder weil die es in-house ziehen. Es gibt eigentlich nicht das Konstrukt, dass jemand dann zu einer Agentur geht, die irgendwie genauso viel kostet wie wir und dort bessere Arbeit bekommt. So, das glaube ich nicht. Und das war mir halt immer super wichtig, dass wir extrem gute Arbeit einfach bei den Kunden leisten. Und dadurch kannst du gar nicht so schnell wachsen. So, ne? Ich glaube, von einer Mio auf zwei haben wir jetzt dann im Endeffekt 4 Jahre gebraucht oder so, weil erstens der Markt sich ein bisschen verändert hat und zweitens aber auch die Strukturen glatt zu ziehen und sich selber auch als Founder dieses am Unternehmen arbeiten immer mehr rauszuziehen, das dauert halt seine Zeit, bis du die Leute so hast.
Muss man erstmal verstehen, dass man so machen darf, so vom Ding her.
Ja, auch die Mitarbeiter einfach so. Du startest ja als Agentur immer so als Individualist, der irgendwie was besonders gut kann, so, ne? Mhm. Und das dann aber auch auf die Mitarbeiter zu übertragen, das ist halt ein Weg, der schon lange dauert.
Ja. Okay, fair. Aber gab es irgendwie so einen Kunden dann vom Ding her, wo du gesagt hast, ey, das freut mich gerade richtig, das ist irgendwie so jetzt ein geiles Aushängeschild, keine Ahnung, wenn ich jetzt auf eure Website oder an eure Website denke, wie so ein AG1 oder sowas. Ja. Oder gab es so, keine Ahnung, wenn du mir jetzt Bayern München als Kunden hinlegen würdest, würde ich halt sagen, geistkrank, unfassbar geil.
Ja, AG1 so war schon cool, aber da war es jetzt nicht so, die waren schon wieder fast zu politisch, so weißt du, weil zu groß. Da können wir halt nicht das machen, was wir wollen. Wir haben da irgendwie super lange dafür gekämpft, mal eine Kampagne so zu machen, wie wir sie machen wollten und so. Und die erste, die wir dann gemacht haben, die hat auch direkt eingeschlagen und so, ne? Aber es ist halt sehr, sehr politisch so, ne? Mhm. Auch mit anderen, ich sag mal, Streetwear-Fashion-Brands und so ist es teilweise immer so dieses, ja, es muss alles on-brand sein, so, ne? Mhm. Und du willst Performance machen und so. Das sind halt auch so Themen.
Schwierig, das zu vereinen, ja.
Genau, genau. So, deswegen, es gab nicht so den einen Kunden. Wir haben auch gar nicht so diese, was vielleicht andere Agenturen, die größere Kunden haben, haben so, dass ein Kunde super, super irgendwie, keine Ahnung, 10-20% des Umsatzes bringt oder so. Das haben wir halt gar nicht. Wir haben jetzt irgendwie 35-37 Kunden oder so und die zahlen auch alle ungefähr gleich viel. So,
ja.
Dadurch hast du nicht diese Budgetallokation auf einem Kunden drauf. Dadurch kannst du halt auch mittlerweile ruhig schlafen, wenn irgendwie 1-2 Kunden gehen, so aus welchem Grund auch immer, weil ja, es ist halt nicht viel im Gesamtkontext gesehen. So. Ja.
Aber wie sieht denn der gesamte CRM-Markt sozusagen aus? Weil klar, man hat irgendwie noch so 2 andere Player im Kopf, die einem direkt einfallen, aber wir haben im Vorgespräch auch schon ein bisschen drüber philosophiert, so viel anderes, die nur CRM machen, gibt's ja eigentlich gar nicht, oder?
Du hast, ich sag jetzt mal Freelancer irgendwie, ne, die ihre 2-3k Retainer bei den Kunden schreiben und so, die natürlich auch immer so ein bisschen Konkurrenz sind, je nach Kundengröße. So. Dann hast du ein paar größere Agenturen, keine Ahnung, Melody, Invisible Brands, die ihr eigenes Ding machen, so, wahrscheinlich auch ein bisschen anders arbeiten als wir, wahrscheinlich auch mehr Kunden betreuen, also deutlich mehr Kunden betreuen auch als wir. Dann ist halt immer die Frage, inwieweit schafft man es, seinen Retainer zu verkaufen. Ich glaube, sobald die Brands erstmal bei uns sind und das Service-Level sehen und die Zeit, die auch ein Account-Manager wirklich für den Kunden hat, ist das, was ich dann immer sage, ne? Bei uns betreut ein Account-Manager irgendwie 6-7 Accounts. Das heißt, der hat wirklich genug Zeit für diese Themen. Das lohnt sich aber auch erst, wenn deine Brand irgendwie 400-500k im Monat mal macht. Davor ist es, kannst du auch zu wem anders gehen, safe. Ja. Aber ab dem Level, das ist das, was ich immer sage, wir holen halt die letzten 20-30% aus dem CRM heraus, indem wir halt Data Analytics machen, Umfragen machen, dass wir uns auch alles wirklich angucken und so weiter, ne? Und dann halt die Strategie aufbauen. So. Das ist, glaube ich, so das, was wir sehr gut machen, ja.
Aber es gibt niemanden in diesem, oder es gibt nicht niemanden sozusagen in diesem Case, der halt so sagt, okay, das ist die Agentur oder das ist die Firma, die auf Konzernebene CRM oder sowas macht, ne?
Weil, gibt es sicherlich.
Okay.
Gibt es sicherlich.
Aber die sind in dieser LinkedIn-Bubble, nennen sie es einfach mal beim Namen, nicht so bekannt, ja.
Ich sag ja mal, wir fühlen uns wohl bis 100 Millionen Jahresumsatz bei den Kunden. Ab dann wird es oft zu politisch, zu komplex. Du hast ja auch, das ist halt im Gegensatz, also wird euch ja wahrscheinlich genauso gehen, im Gegensatz zu Meta oder Google, die sehr plattformagnostisch sind, also denen ist egal, ob die auf Shopify sind, ob die auf Spryker sind oder was auch immer. Das bei uns halt, wir fühlen uns mit Klaviyo und Shopify halt sehr, sehr wohl. So, wir haben ein paar Migrationen gemacht von Emasis auf Klaviyo, aber im Idealfall hast du ein Shopify.
Ja.
So. Wir haben viel Custom-Integration gebaut, auch mit Kunden, aber sobald du ich sag jetzt mal die Schlagwörter, also Infrastruktur, DSGVO-Themen, eine Brand, die sehr, sehr vorsichtig kommuniziert mit ihren Kunden und so weiter. Sobald das alles da ist, hast du halt ein Problem. So, jede Kampagne muss durch 7 Instanzen und so weiter.
Ja.
Und dann macht es halt keinen Bock.
Okay, fair. Ja. Aber das ist ja auch absolut akzeptabel oder nachvollziehbar. So.
Ja.
Okay. Gab es denn irgendwie so auch so Major Fuck-Ups, wenn man das so direkt diagnostizieren will? Oder hast du irgendwas, wo du sozusagen drüber nachdenken willst?
Hat mir letztens jemand die Frage gestellt, was war das Schlimmste, was uns passiert ist, so als Fuck-Up? Ja. Ich glaube, so ein Gutscheincode rauszuschicken zum Black Friday, der nicht funktioniert, ist safe schon mal passiert.
Sind das dann so Kosten von ein paar tausend Euro
hochgerechnet? Ne, wir haben den Gutscheincode dann angelegt, also wir haben es also einfach mit dem Typo angelegt. Ja. Ne? Oder einmal, ich wache auf und Tung von Rosenthal schreibt mir, ey, der Link mit der Anmeldung aus der E-Mail geht nicht. Ja. Der leitet auf eine falsche Seite, auf eine 404-Error-Page. Ja. Dann kommt er erstmal so, okay, fuck, hab überlegt. So, Tung, leite jede 404-Error-Page auf die richtige Seite.
Ja.
So, also bisher konnten wir es immer gut dribbeln, sage ich mal. Ja.
Also auch nichts irgendwie, was Mitarbeiter angeht oder so in der Zwischenzeit, dass irgendwann mal ein Mitarbeiter abgehauen ist.
Letztes Jahr war sehr durch Wandel getrieben, sage ich mal. Ne? Ich hatte so ein Kernteam von früher und die sind mir letztes Jahr Stück für Stück alle weggebrochen, aus welchen Gründen auch immer so, ne? Deswegen so unternehmerisch war letztes Jahr wahrscheinlich auch das mit den meisten schlaflosen Nächten von mir so. Das ging so Mitte August los, ja wahrscheinlich schon ein bisschen eher und hat sich dann bis November so gezogen und dann hatten wir aber die neuen Leute on place, die neuen Kunden on place und Black Friday war der chilligste Black Friday ever für mich. Der ging am smoothesten über die Bühne, es gab gar keine Fuck-Ups, hat alles funktioniert, keiner musste Überstunden machen, so nach dem Motto. Mhm. Deswegen jetzt so dieses Jahr Januar, Februar waren jetzt super stark. Bin super happy, wie alles gelaufen ist. Auch so die Jahresendgespräche, die ich letztes Jahr hatte, dann mit jedem Mitarbeiter, waren dann auch nochmal sehr, sehr motivierend, so, weil wir diesen Wandel, glaube ich, gut geschafft haben. Aber wenn Account Manager gehen, wir haben super oft, dass Account Manager gehen und sich selbstständig machen. Das ist jetzt schon mit 3-4 Leuten passiert. Das ist natürlich ein Übel, was man nicht verhindern kann, so, wenn du halt Leute gut ausbildest oder halt zu Brands gehen, das ist jetzt auch schon ein paar Mal passiert, aber die sind dann halt top ausgebildet, die Leute, und machen halt ihr Ding so.
Ja. Ja.
Und du kann man auch irgendwo stolz drauf sein.
Ja, ja. Und du hast wahrscheinlich mittlerweile ein System, wo du dann weißt, okay, in 3-4 Monaten habe ich einen Account Manager wieder auf dem Level.
Ja, das intern nachheiern, das ist das Wichtigste. Ja. Wir haben bisher einmal einen Account Manager extern geheiert. Mhm. Der auch von Agenturen kam und so, der hat sich dann auch selbstständig gemacht und alle anderen Account Manager haben wir selber ausgebildet so und dann weißt du auch bei jedem Account Manager ganz genau, wie er was macht und so weiter und dadurch schaffst du ein Niveau, wo ein Kunde dann nicht sagt, ey, der Geschäftsführer closed mich und dann spreche ich mit einem Junior. Nee, das umgehen wir dadurch ganz gut. Ja.
Okay, spannend. Wie ist denn sozusagen der Step gewesen von am Anfang wahrscheinlich nur E-Mail-Marketing hin zu, ja, ich sag mal, weiteren Tools wie WhatsApp oder auch Postkarten und so. Du wirst ja nicht, keine Ahnung, 2022 im Oktober aufgewacht sein und gedacht haben, ey, ich muss jetzt Postkarten mit zur Dienstleistung hinzunehmen.
Ich glaube, der Snox-Case war wirklich, der zieht sich wie so eine rote Linie. Mhm. Wir haben ja Snox operativ bis so Ende 2020 betreut, dann noch fast 2 Jahre im Consulting.
Mhm. Weil die das dann in-house gemacht haben, oder was?
Die hatten dann schon 5-6 Leute in-house, und dann haben wir Oceans Apart ein Jahr lang noch gemacht, wo Snox die gekauft hatte. Ich hatte letztes Jahr eine OMR-Masterclass mit Snox zusammengehalten und mit Klaviyo von 0 auf 100 Millionen und was wir im CRM gemacht haben, an welchem Step sozusagen. Ne? Und deswegen, das hat sich so ganz organisch ergeben. Ne? Dann kommt irgendeine Brand, die hat eine App. So, dann kommt irgendeine Brand, die will Postkarten testen oder macht das schon so, ne? Dann kam WhatsApp, Charles zum Beispiel. Ne? Mit Charles habe ich ja von Anfang an schon ein Verhältnis, also Kontakt gehabt und so weiter. Wir haben uns viel über das Thema ausgetauscht. Ich war auch, keine Ahnung, wie oft im Charles Office und wir haben uns über das Thema Attribution ausgetauscht und so weiter. Wie müssen die Charles bauen, damit es Sinn ergibt, auch für uns aus Agentursicht, ne? Wie schaffen wir den meisten Value für die Brands, ohne viel Bullshit drumherum, so, weil das ganze Thema Attribution ja auch immer so ein bisschen tricky ist. So kam das alles sehr natürlich, langsam, Step by Step halt. Ne? Loyalty-Programm das erste Mal für, weiß ich gar nicht, ob es für Bua war oder für irgendwen anders. Ne? Ja. Dann sehr, sehr viel Gedanken gemacht darüber, wie bewertet man ein Loyalty-Programm? Wie schafft man es, Performance zu messen und so, ne? Das sind so immer noch Themen, die uns sehr, sehr viel begleiten, wo ich auch selber noch sehr, sehr viel mit den CEOs im Endeffekt von den Brands und das ist so das Geile an den kleineren Kunden unter 100 Millionen, sage ich mal, dass ich mich sehr, sehr viel mit den CEOs auf einer Daten- und Performance-Ebene austausche. Ja.
Also gehst du dann richtig tief rein, sprichst die Zahlen mit denen.
Ja.
Okay, geil. Was sind denn so, bevor wir dann vielleicht im zweiten Teil mehr über das Thema wirklich E-Mail-Marketing, ja, so hands-on-mäßig sprechen, das wird, glaube ich, auch sehr, sehr geil. Was sind denn so die Ausblicke für Mock-Conversions? Also, wo geht's hin? Wahrscheinlich werdet ihr jetzt nicht nächstes Jahr 4 Millionen Euro Umsatz anpeilen, aber vielleicht auch doch, wenn ich mir den Weg angucke. Nee. Aber gibt's irgendwie noch Pläne, den Service zu erweitern, oder
mir ist, wie ist die Aussicht? Umsatz relativ egal. So. Mhm. Ich gucke ja auf EBIT, den wir am Ende machen. Wir haben uns die letzten Jahre immer leicht gesteigert, während mein Gehalt auch gestiegen ist in der Zeit. Deswegen, da ist alles cool. Alles. Mein Ziel ist so ein bisschen, der Mio EBIT mit der Agentur zu machen, trotz der Sachen, die irgendwie, keine Ahnung, Autogehalt, Unternehmerlohn, sage ich mal, ja, zusätzlich dazu eine Mio EBIT zu machen. Das ist, glaube ich, auch jetzt in Zeiten von AI super realistisch, das vielleicht auch schon dieses Jahr zu machen.
Ja.
Wir waren letztes Jahr gegen Ende des Jahres auf so einer Runrate, die in die Richtung ging. Anfang des Jahres hast du dann immer noch ein bisschen Investitionen, die man dann gerne macht und so. Also jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen. Ne? Ich werde jetzt nicht anfangen, irgendwie, keine Ahnung, an Software-Tools zu sparen oder an AI-Tools zu sparen, um dann irgendwie diesen EBIT zu machen. Aber ja, ich glaube, das ist ein realistisches Ziel, mit der Agentur zu machen. So. Und wenn wir das mit 5 Leuten hinbekommen würden, dann sehr gerne. Wenn wir es mit 20 hinbekommen, dann ist es so.
Ja. Okay, aber das dann sozusagen einfach weiterhalten, geile Arbeit für die Kunden machen, gute
geiles Leben
abliefen. Okay, ja. Sehr cool. Dann lass uns doch da mal zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Mit Christian Angermeier tatsächlich. Okay. Ich weiß nicht, kennst du ihn?
Ja, klar.
Ich finde es super spannend, was er macht, weil er auch so dieses Fuck you Mainstream Mindset hat, so ein bisschen, ne, was ich ganz spannend finde, mit den Enhanced Games und seiner Psychedelics Company und so.
Aber auch, dass er dann irgendwie so Dinosaurier-Skelette und sowas kauft und so.
Genau, Quatsch, ja. Ne, der macht halt was mit seinem Geld, was ihm Spaß macht. So,
ja.
Ne? Und das finde ich immer sehr respektabel, wenn man dann einfach auch so Fuck you Money Sachen halt macht, wenn man das Geld dann hat. So. Und ich glaube, mit ihm wäre super spannend, auch so ein paar Takes zu den Enhanced Games und was die damit aufbauen wollen, weil die ja auch Produkte drumherum bauen wollen und so weiter. Das sind ja auch alles Retention-Produkte,
ja.
Vor allem, wenn man an sowas wie THT denkt oder so. Das fände ich spannend, ja.
Aber sind da, also, hast du die OMR-Folge mit ihm gehört, die jetzt rausgekommen
ist? Zu 2/3.
Ja, okay. Ja. Weil das finde ich auch so, ich hatte die vorher schon ein bisschen auf dem Schirm und da dann nochmal komplett durchgehört. Ja. Das ist einfach so ein schöner Überblick davon zu sehen, was man irgendwie mit Geld machen kann und wie du sozusagen auch Produkte oder Companies irgendwie denken kannst.
Finde ich sehr, sehr spannend. Ja, auch wie du einfach, okay, der hat jetzt ein bisschen Investorengeld mit drin, so, ne? Aber auch, ich habe ja selber auch mit Skimbro und so ein paar Beteiligungen, so, die ich gemacht habe. Und ich habe noch nie, also finde es immer sehr geil, wenn man mit eigenem Geld halt in die Themen reingeht, die man auch selber Bock drauf hat und dann verfolgt. Ne? Ich hatte auch mal Anteile bei einer Burger Patty Fabrik und so, auch sehr viel Zeit und Geld dort verbrannt, aber sehr, sehr viele Learnings daraus generiert. Ne? Und das war halt immer super spannend, mit eigenem Geld Sachen zu machen. Dann gehst du auch nochmal viel verantwortungsvoller damit um und halt Sachen zu machen, auf die man Bock hat. So. Und das macht ja, glaube ich, par excellence. So.
Ich wollte gerade sagen, wenn du dem zuhörst, dann denkst du auf jeden Fall zum einen, okay, crazy, was passiert hier? Und auf der anderen Seite, okay, sieht schon aus, als wenn er sehr, sehr viel Spaß dran hat, an dem, was er macht. Hey Moritz, was sagst du eigentlich zu Chatamin?
Sehr, sehr gute Frage, Marvin. Chatamin ist für mich das spannendste Tool, wenn es um WhatsApp-Marketing im E-Com geht. Brands können damit ihre Kunden direkt über WhatsApp erreichen, von automatisierten Nachrichten über Service bis dann wirklich zu kompletten Chatflows. Das Ganze ist easy integrierbar in Systeme wie Shopify oder Klaviyo und sorgt einfach für mehr Umsatz durch besseren Kundendialog. Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, jetzt auf chatamin.com umsehen und einen Termin mit dem Bootstrapped Team Armin vereinbaren.
Geil, dann lass uns noch mal ein bisschen so einen kleinen Deep Dive in das Thema E-Mail-Marketing machen. Lange nicht mehr behandelt worden, das Thema im Podcast, deswegen vielleicht zum Einstieg mal irgendwie so die Frage, gibt es irgendwie, oder von mir aus auch gerne CRM ausgeweitet, muss nicht nur E-Mail-Marketing sein, gibt es irgendwie so 2026 Top 1, 2, 3 Hacks, wo du sagst, ey, das funktioniert irgendwie aktuell am besten oder darauf musst du irgendwie am meisten achten?
Ich finde, das Thema Zustellbarkeit, also Deliverability, wir haben dieses Jahr so viele Kundenaccounts gehabt, wo plötzlich Outlook dann schlecht zustellt oder web.de, GMX schlecht zustellen, Yahoo schlecht zustellt und so.
Das aber auf einmal oder schon generell?
Auf einmal. Okay. Das zieht sich sehr, sehr, also die E-Mail-Provider, GMX, web.de, Gmail und so weiter, die haben den Fokus, wie der Facebook-Algorithmus, sage ich mal, so ein bisschen, most relevant stuff in der Inbox. So.
Ja.
Alles andere im Promotions-Tab oder im Spam. Und unser Ziel ist ja, so viel wie möglich zu inboxen. So, ne? Und die E-Mail-Provider, die messen alles. Die messen, wie oft jemand auf gelesen klickt, ohne die E-Mail wirklich zu öffnen, wie lange jemand scrollt, ob jemand Buttons klickt und so weiter. Ne? Die haben da ganz, ganz viele Messpunkte. Und Deswegen ist Deliverability zu verstehen. Wir arbeiten da mit Nick Corrick zusammen, der ist so eine Koryphäe in dem Markt. Ich glaube jetzt schon seit drei oder zwei Jahren. Und als ich mich das erste Mal mit ihm hingesetzt habe, ich dachte, ich checke Deliverability, hat er dort einen Vortrag gehalten und ich meinte, okay, wir bezahlen dich für Consulting, das ergibt absolut Sinn, uns da weiterzubilden. Ne? Und das, keine Ahnung, wie viel Geld wir ihm schon überwiesen haben, aber mit ihm arbeiten wir immer noch so.
Ja.
Und da kommen halt immer neue Sachen dazu. Ne? Die Algorithmen verändern sich von den E-Mail-Providern, technisch kommen Sachen dazu, eigenes Link-Tracking und so weiter. Damals noch, also vor 2, 3 Jahren hat es so angefangen, alles auf dedicated IPs zu shiften und so weiter. Deliverability, immer lowest hanging fruit in den Accounts, die ich analysiere. Und aktuell analysiere ich wahrscheinlich so 2 bis 3 Accounts die Woche. Und Zustellbarkeit, vor allem bei den deutschen Providern, zu beherrschen und zu managen, ist so Top 1 lowest hanging fruit bei den meisten Accounts.
Aber kann man das irgendwie auch in Money messen? Also
10-20% Uplift auf Zustellbarkeit. Also wir haben eine Case Study von einer großen Brand letztes Jahr, darf leider den Namen nicht nennen. Da haben wir, während wir absolut mehr geinboxt haben, also zum Beispiel, die haben in der Vergangenheit an 200.000 zugestellt, jetzt stellen wir an 300.000 zu, jetzt haben wir 60% Öffnungsrate, damals hatten wir 50. Mhm. Ne? Und dieser Uplift ist für die Millionen wert gewesen. Ja. Wir haben den biggest Sale ever außerhalb von Black Friday und die Brand gibt es seit 7, 8 Jahren oder so, letztes Jahr im Juli mit denen gemacht und der war nicht irgendwie 10% besser als der Sale davor, sondern so 120 oder so. Mhm. Also massiver Impact über Segmentierung und Deliverability, ja.
Okay, krass. Was gibt's noch?
Ich finde, Offerstrukturen.
Würde ich auch im CRO-Game als sehr, sehr spannendes Thema an.
Viele nutzen Discounts als, keine Ahnung, um den User ins System zu bekommen. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, mit einem Discount auch das zu bekommen, was wir als Brand wollen, sozusagen. Und das ist am Ende mehr Deckungsbeitrag.
Ich finde es sehr, sehr relevant oder sehr, sehr sinnvoll, dass du auch sagst, was wir als Brand wollen. Weil du ja theoretisch erstmal der außenstehende Dienstleister bist, der will, dass seine Zahlen vielleicht rosig aussehen. Aber merkt man, glaube ich, direkt, wie du denkst.
Zwei
Herzen in deiner Brust.
Nee, kurzer Shift dazu. Ja. Solange es der Brand gut geht und die wachsen, wird es uns auch immer gut gehen.
Ja.
Und das sage ich auch zu den Mitarbeitern, solange es uns als Agentur gut geht, wird es auch den Mitarbeitern immer gut gehen. Ne? Und das ist so die Kette. So. Am Ende sind wir Dienstleister und die Mitarbeiter müssen dem Kunden dienen. So. Und solange es allen gut geht,
geht es uns auch
geht's gut. Das bis runter. Ja. So. Offerstrukturen, Deckungsbeiträge, genau. Ich will mit einem Discount-Code ein Userverhalten induzieren sozusagen. Ne? Das heißt, Mindestbestellwerte oder Free Products oder Rabattstaffelung und sowas. Und das Ganze mal sauber runterzurechnen, bis auf den Deckungsbeitrag, der dann übrig bleibt. Dann kann es so passieren, dass wir statt 10% im Schnitt 10,9% geben, aber damit 20.000 mehr Deckungsbeitrag pro Monat machen, was aufs Jahr gesehen dann 250.000 ist. So, ne? Das sind so die Themen, die ich super spannend finde. Oder auch als drittes Thema vielleicht, wie man Sales strukturiert auf Kampagnenebene. Also, dass man sagt, okay, es gibt einen Presale, es gibt einen Invite, es gibt eine Hype-Up-Phase, dann gibt es den Presale-Start, dann gibt es einen Reminder, dann gibt es den großen Sale-Start, die Segmentierung dahinter, dann bespielt man eine Stunde später vielleicht mal die volle Liste, anstatt nur das Engage 90-Segment. So, das sind so Themen, wo wirklich 20-30% Uplift teilweise auf die Sales-Strukturen ist. Wir hatten auch vor 12 Monaten den Kunden, da haben wir den MySale dann in unserer Struktur gemacht. Das hat doppelt so viel Umsatz gemacht auf Bestandskunden wie der ihr eigener Sale im November.
Okay.
Ja, bei gleichem Offer auch. Was mich dann immer interessiert, ist wirklich die E-Mail-Attribution, sondern der Vergleich, wie viel Bestandskundenumsatz hatten wir im November, wie viel Bestandskundenumsatz haben wir jetzt und wie viel ist das year over year. Ja.
Wenn du schon mit E-Mail-Attribution sozusagen angefangen bist, habe ich eine Frage direkt im Kopf. Wie schaut ihr euch das sozusagen an? Weil es gibt ja auch immer, also wenn man mit E-Com-Gründern oder so spricht, dann das Ding, ja okay, wenn ich jetzt E-Mail-Marketing mit hinzunehme, dann kannibalisiert das eigentlich über die Newsletter dann irgendwie meinen eigentlichen Meta- oder Google-Umsatz, weil der dem dann attribuiert wird. Ja. Wie geht ihr das Thema sozusagen an?
Wir haben so die Hard KPIs, sage ich mal, Öffnungsrate, Klickrate, Placed-Order-Rate und Umsatz im Endeffekt auf E-Mail-Ebene. Ne? Und dann gibt es so die softeren KPIs, Returning Customer Revenue, CLV-Uplift auf Neukundenkohorten, Retention-Rates und so weiter. Ne? Das beides im Blick zu behalten, ist, glaube ich, so die größte Challenge. So, ne? Viele fokussieren sich rein auf E-Mail-Attribution und auf die KPIs. ist auch für die Vergleichbarkeit vielleicht ganz gut, ne? Wenn ich hier over hier zum Beispiel, da habe ich irgendwie, keine Ahnung, 100.000 über E-Mail gemacht, jetzt 200.000, so, dann ist das schon ganz gut. Am Ende entscheidet aber so die Software drin KPIs und die betrachten wir halt mit unserem Tool zum Beispiel, ne? Gucken uns die CLV-Entwicklung an. Im Idealfall schaffen wir es irgendwie, aus einem Bestandskunden viel, viel schneller mehr Geld rauszuholen, so als die Brand es vorher geschafft hat, bevor wir gearbeitet haben. Das sind dann so die Themen, die wir uns anschauen, ja.
Das heißt, es wäre aber, wenn jetzt irgendwer ankommt und sagt, ey, guck mal, wir haben jetzt hier, 30% E-Mail-Umsatz ja. Und das einzige E-Mail-Tool ist sozusagen Newsletter-Pop-Up mit 10% ja. Rabatt, würdest du wahrscheinlich erstmal sagen, Junge, du hast keine Ahnung, was... Du,
ich kann dir auch 100% E-Mail-Umsatz machen, eben. Wenn du jeden eine E-Mail anfragen lässt für einen 100%-Code sozusagen, genau, ne?
Deswegen.
Es sind halt viele Bausteine, die das beeinflussen, so. Deswegen, es gibt den Narrativ im Markt, du musst irgendwie, keine Ahnung, 20, 30, wie viel auch immer Prozent über E-Mail-Umsatz generieren. Das ist auch okay, um zu schauen, habe ich Potenzial in diesem Kanal. Ne? Aber sich darauf zu fokussieren, ist der falsche Ansatz, weil du es zu einfach beeinflussen kannst. Ne? Ja. Fang an, 5 Kampagnen die Woche zu spielen. Irgendwann ist quasi jeder Bestandskunde in einem Attributionsfenster, der auch nur ansatzweise eine E-Mail öffnet. Ja. Das heißt, dein gesamter Bestandskundenumsatz wird irgendwie auf E-Mail attribuiert. Das ist aber nicht Sinn und Zweck des Spiels. Ne? Am Ende entscheidet, schaffen wir es, mehr Deckungsbeitrag draus zu holen.
Und gibt es sonst noch irgendwie andere Sachen, wo du sagst, ey, wenn das hier mir an den Kopf geworfen wird, merke ich direkt, die Person hat irgendwie keine Ahnung vom E-Mail-Marketing oder so?
Ja, was man auch ab und zu sieht, ist, dass wenn eine Agentur in den Account kommt, Attributionsfenster irgendwie hochgesetzt werden, ne? Das ist das eine Thema. Dann,
dann irgendwie von
2 Tagen auf 7 Tage oder so, okay. Oder auf 5 Tage.
Ja.
5 Tage ergibt Sinn, je nach Vertical, sage ich mal. Das ist schon okay, aber wenn es so Richtung 7 oder teilweise, was ich auch gelesen habe, 30 Tage so, dann ist das Körperverletzung auch. So am Ende. Anteil am Gesamtumsatz, ja, wir wollen unseren E-Mail-Anteil am Gesamtumsatz steigern. So. Mhm. Ist das die North Star-Metrik? Dann lass uns 50% über einen Discount-Code geben. Ne?
Ja.
So, dann schaffst du deinen E-Mail-Anteil hochzusetzen. Aber nee, wir wollen ja mehr Gewinn machen. Ja, okay. Dann haben wir wiederum andere Fragen. So, das ist so wirklich immer das Ding, wo man drauf schaut, ja.
Okay, fair. Aber sonst irgendwie so, also klar, Attributionsfenster macht natürlich auch irgendwo Sinn, inhaltliche Themen. Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, ey, so darf eine E-Mail auf gar keinen Fall aufgebaut sein? Weil ihr habt ja sicherlich irgendwie schon internen Strukturen, Templates oder sowas aufgebaut, wo du sagst, hier, das ist Best-Practice-E-Mail für Case X, Y und Z oder sowas. Gibt es auch Worst-Practice-E-Mail-Aufbau?
Ja, ich glaube, ohne Call-to-Action zu versenden, oder, also so ganz schlimm. Also prinzipiell glaube ich, wenn du eine E-Mail hast, die ein Bannerbild hat, ein bisschen Text, dann einen Button, dann hast du schon 70% aus der E-Mail rausgeholt. So, ne? Wenn das klar formuliert ist und ich sage immer, ich hatte mal so einen Workshop mit einem Berater, der Mr. Spex gemacht hat oder so.
Ja.
Und der meinte, es gibt den Mathelehrer und den Porsche-Fahrer. Und das sind die 2 extremer Personas sozusagen. Ne? Mhm. Der Mathelehrer, der liest alles sehr genau und guckt und der Porsche-Fahrer, der will irgendwas zum Klicken haben. So. Und das ist das, wo ich sage, okay, wir müssen für beide Personas optimieren. Mhm. Ich will schnell was zum Klicken haben, für den, der einfach nur sieht, Brand, Bild, Discount, geil, klicke ich. Und ich will aber auch den, der irgendwie ein bisschen mehr lesen will, dann USPs drin haben, Produkte nochmal erklären und so weiter. Das ist das, worauf wir immer optimieren.
Okay, ja. Fair enough. Aber das heißt, darauf basiert dann auch sozusagen eure Strategie, dass ihr jetzt nicht einfach nur immer eine E-Mail rausschickt, sondern halt wirklich schon krass überlegt und dann auch die Personas im Account mit anschaut.
Safe. Also ich sag mal so, ein Kunde kommt zu uns.
Das wäre genau die Frage gewesen.
Wir machen erstmal eine umfassende Due Diligence.
Ja.
Ne? Daraus entsteht eine 40 Seiten PowerPoint, wo wir uns Purchase Behavior angucken. Also bevor der Kunde auch nur 1 Euro bezahlt hat, im Kickoff-Termin, haben wir meist das Template ready. Außer der Kunde sagt, unterschreibt heute den Vertrag, will morgen anfangen, dann haben wir das Template noch nicht ready. Die Due Diligence haben wir immer ready zum Kickoff. Das heißt, ich habe deinen Store gecrawlt, ich habe mir alle Daten angeschaut, ich habe mir das User-Verhalten angeschaut, ich habe geguckt, was kaufen die Leute zusammen nacheinander, in welchem Zeitabstand, welche Produkte führen zu welchen Repurchases, gibt es vielleicht irgendwelche Kohorten, du hast, keine Ahnung, Hardware und Skincare, also mit Hardware meine ich, keine Ahnung, eine LED-Maske und so, müssen wir die gesondert betrachten und so, das sind so die Themen, die ich mir alles anschaue. Das ist Teil 1 der Due Diligence. Teil 2 ist, ich nehme deinen Klaviyo-Account komplett auseinander, gucke mir jede E-Mail an, gucke mir jeden Flow an, gucke mir an, wie kommen die User ins System, gucke mir an, wie ist dein Verhältnis von neu zu Bestandskunden, gucke mir deine Kampagnen an, Conversion Rate optimiert sozusagen die Kampagnen, gehe das alles durch und das ergibt die Roadmap für die nächsten 3 bis 6 Monate an Sachen, die wir umsetzen wollen. Ne? Zum Beispiel, Kunde kommt zu uns und hat ein Produkt, was, also sagen wir eine Supplement Company, und die haben aber Produkte, die sehr stark problembezogen sind, ne? Und das ist auch der ihr Scale-Produkt, über das die scalen, so, dann ziehen wir das in den gesonderten Post-Purchase-Flow und bauen darauf eigene Strecken auf und so, ne? Versuchen dort Routine für die Leute aufzubauen, versuchen denen zu erklären, wie wichtig es ist, die Produkte täglich zu benutzen und so, ne? Weil im Endeffekt, wenn Produkte nicht benutzt werden, kauft dein User nicht wieder. So, deswegen beginnt Retention immer in der Acquisition, so dumm das klingt, aber beim Produkt und in der Akquise, worüber man die Kunden reinholt, definiert sich die weitere Customer Journey dann am Ende. Ja.
Wenn wir jetzt einfach mal so einen kompletten Case irgendwie aufrollen, ich meine, du hast Snox betreut, du hast dann Oceans Apart betreut, jetzt wird Lelyn zur Snox Group dazugekauft. Wenn du magst, lass uns den Case sozusagen gerne mal nehmen. Du machst jetzt Consulting oder vielleicht auch die operative Umsetzung für Lelyn, hast dann Due Diligence fertig. Wahrscheinlich wird es dann von deinem Team betreut und nicht mehr von dir.
Lass lieber Skinbro nehmen.
Lass uns Skinbro nehmen.
Mehr ein Retention-Produkt
ist. Okay, weil Fashion und dann ist schwieriger oder was? Dann musst du halt immer wieder auf neue Drops hoffen, die du bespielen kannst.
Ja.
Okay, fair.
Deswegen finde ich so Supplement oder, also wir haben zwei Arten von Kunden. Mhm. Ein Kunde ist so super viel Optimierungspotenzial im Pre-Purchase-Bereich. Mhm. Ne? Hier Akustikpaneele, Momento
zum Beispiel. Ich wollte gerade Momento sagen.
Ja, genau.
Momento ist es nicht, aber.
Oder Neona, die wir jetzt haben und so. Oder Casabrista und so. Da hast du super, super viel im Pre-Purchase-Bereich. Ja. Und dann gibt's so die Hardcore-Retention-Cases, Skincare-Supplements, wo du beides hast. Ne? Mhm. Du kannst im Pre-Purchase-Bereich super viel optimieren, aber auch im Post-Purchase.
Und so Commodity-Produkte wie Fashion sind dann relativ schwierig, oder was? Mhm. Weil theoretisch, wenn du Snox, Oceans Apart, Lelyn hast und sowas, dann
droppt gefühlt jede Woche drei neue Produkte und so. Ne?
Und dann kannst du halt
deswegen dafür da kannst du super, super viel machen. Ja. Aber ich finde, Supplement und Skincare ist immer ein bisschen einfacher noch.
Ja. Okay, fair. Dann lass uns Skinbro gerne nehmen.
Ja. Wenn ich jetzt frisch in Skinbro reinkommen würde.
Du hast jetzt deine Due Diligence gemacht, das ist Kickoff und dann sitzt du da mit Valentin und sagst, jetzt gib mal
Gas. Okay, erstmal, wir sehen, wir haben Produktkategorien, die spannend sind. Das eine ist Thema Skincare. Mhm. Wir haben diese Pflegebox, ne, die gekauft wird. Dann haben wir das Thema Seife und Shampoo, sage ich mal. Und dann haben wir das Thema Düfte mit Parfüm. Das heißt, wir haben drei komplett unterschiedliche Kunden. So. Jetzt wäre der Fokus erstmal zu sagen, okay, worüber scaled die Brand gerade? Nehmen wir Duschseife. So, ne? Mhm. Bei der Duschseife ist wichtig, dass die Leute verstehen, wie man die anwendet, dass sie täglich die Duschseife benutzen und welche Benefits es hat. Mhm. Weil der User kommt über eine Ad und in der Ad wird ihm das Produkt verkauft. Der User denkt, geil, ich bestelle mir das und so weiter, Spontankauf. Jetzt ist das Produkt bei ihm zu Hause. Wichtigste ist, dass er es benutzt. So. Das heißt, wir müssen nochmal das Produkt verkaufen. Wir müssen ihm wieder die Benefits vor Augen führen, wieso das Produkt, wieso er sich dafür entschieden hat, welche Benefits es hat. Bei Supplements zum Beispiel Klassiker, Effekt nach Woche 1, 2, 3, 4. Ne? Routine aufbauen und so. Wie integrierst du das in deine Routine? Und welche Nebenprodukte gibt es vielleicht noch? Ne? Bei den Seifen haben wir dann natürlich das Thema Parfüm in den gleichen Düften wie die Seife und so. Das sind dann so die Up- und Cross-Sales, die wir platzieren können. Im ersten Step aber super viel Kundenverständnis aufbauen von uns, weil das ist auch das Erste, was ich bei den Brands frage. Habt ihr Umfragen schon mal verschickt? An High-CLV-User, die jetzt zum Beispiel in den letzten 180 Tagen nicht gekauft haben. An User, die nur einmal gekauft haben. Warum kaufen die nicht wieder und so. Das alles zu verstehen und dann in die E-Mails wieder einzubauen, das ist im Endeffekt das, was wir machen. Ja.
Aber damit wird jetzt erst im ersten Moment, wenn man jetzt eine leicht toxische Frage stellen würde, kein Geld verdient. Also das ist dann ja darauf ausgelegt, dass der Zweikauf sozusagen wieder funktionieren würde und ihr hättet jetzt im ersten Moment als More Conversions nichts davon, weil tendenziell steht nirgendwo, diese E-Mail hat uns 300.000 Euro Umsatz gebracht.
Also wir übernehmen immer sofort die Kampagnen für die Brand und fixen alles, was Pre-Purchase schiefläuft.
Ja.
Das sind so die lowest hanging fruits immer. Ja, ne? Okay. Deliverability fixen, Kampagnen übernehmen, Kampagnen besser machen, Pre-Purchase-Flows fixen. So, die meisten Brands kommen mit einem Standard-Abandon-Card, der aus dem Klaviyo-Template besteht. Ne? Da ist dann das Produkt drin und Link. So. Mhm. Die erste Frage ist immer, welche Einwände hat der Kunde, bevor er bei uns kauft? Mit was beschäftigt sich der Kunde? Da kann ChatGPT extrem gut helfen, wenn du dem auf Pro einstellst, also auf Research Grade, und sagst, geh los, finde die Einwände, wieso Kunden nicht bei uns kaufen. Und dann erstellt er dir eine Liste und die kannst du super, also wenn es keine Umfragen gibt, kannst du die super verwenden, um in den E-Mails Pre-Purchase zu lösen. Ne? Dann Rabattstruktur. Haben wir eine Rabattstaffelung, haben wir ein Pop-up, was hohe Sign-up-Rates generiert und so weiter, dieses Thema. Ne? Also alles, was, wie kommen User ins System, die ersten Touchpoints und wie bespielen wir Bestandskunden. Mhm. Das ist so Step 1. Post-Purchase-Flow ist dann so Step 2 und 3, aber das ist das, was am Ende CLV treibt. Ne? Das alles gleichzeitig zu machen, ist immer ein bisschen tricky, aber wenn du anfängst mit Pre-Purchase, verstehst du immer mehr über die Brand. Und je länger wir mit einer Brand arbeiten, desto mehr wissen wir, wie die Kunden ticken und desto besser ist dann die Dienstleistung auch im Endeffekt.
Aber dann ist das die CLV-Optimierung quasi erst Step 2, sondern ihr müsst erstmal sozusagen in das aktuelle Kampagnen-Setup reingucken und da Bugfixing betreiben oder Low-Hanging-Fruits aufgreifen.
Es kommt drauf an, wann eine Brand zu uns kommt. Ne? Wir haben letztes Jahr intensiver mit Pure Relay zum Beispiel gearbeitet, in so einem, ich sag mal, Consulting mit ein bisschen Done With You Agreement. Pure Relay brauche ich über Kampagnen nichts erzählen, so, ne? Die verstehen ihre Kampagnen und so. Dort ist es eher Deliverability, dann so Segmentierung vielleicht nochmal challengen, ne? Integration von App und so weiter. Da gehst du dann wirklich in die super deepen Topics wie App-Integration, Loyalty-Programm und so, das alles, ne? Oder je größer die Brand ist auch, desto unbolter können ja deine Tests sein. Ne? Bei einer kleineren Brand, die irgendwie, keine Ahnung, ein paar 100k im Monat macht, lohnt es sich nicht, eine Betreffzeile zu testen. Oder, also Betreffzeilen-Test sowieso nicht, aber lohnt es sich nicht.
So Buttonfarbe testen.
Ja, oder einen E-Mail-Aufbau oder so, ne? Weil da kommt viel zu wenig Durchsatz. Weil im Gegensatz zu, wenn Web-Traffic irgendwie 100.000 sind, dann ist E-Mail-Traffic dann irgendwie 10.000, so, ne? Ja. Das ist ja, du musst ja an die E-Mails erstmal kommen. Deswegen brauchst du, je kleiner die Brand, desto bolder die Tests sozusagen, ja.
Okay, spannend. Wie betreut ihr dann quasi fortlaufend? Also ihr fixt einmal initial sozusagen das Setup, chat mit denen die ganzen Sachen, betreut dann oder sorgt dann dafür, dass quasi nach dem Kauf viel quasi dafür gesorgt wird, dass es eine hohe Wiederkaufsrate gibt. Gibt es dann irgendwie innerhalb der Betreuung, also klar, es wird immer wieder mal ein Sale-Event geben oder ein Produktlaunch, wo ihr beauftragt werdet, die Sachen zu machen. Aber wie kommt es dann sozusagen dazu, dass ihr jetzt, keine Ahnung, eine Postkarte dann mal für die Brand verschickt oder sagt, okay, keine Ahnung, Pure Relay, wir machen jetzt gerade E-Mail mit euch ganz gut, aber habt ihr schon mal mit Charles oder WhatsApp-Marketing sozusagen nachgedacht? Also wie sind sozusagen die laufenden Betreuungen dann?
Ich habe relativ, sagen wir mal, nicht kontroverse, aber starke Meinungen so zu dem Thema WhatsApp und Postkarten. Ne? Die Grenzkosten einer E-Mail liegen quasi bei null. Wenn du WhatsApp verschicken willst, kostet es dich Pi mal Daumen 17, 18 Cent pro User. Und eine Postkarte kostet dich Pi mal Daumen 50 Cent pro User. Ne? Das heißt, bevor nicht die Grundlage optimiert ist, und das ist bei 95% der Brands der Fall, so dass da noch Optimierungspotenzial ist, lohnt es sich meist nicht, die anderen Kanäle dazu zu schalten. Sobald Brands aber irgendwie, sobald wir so die Basis aufgesetzt haben, das funktioniert alles und so weiter, fangen wir an, Step by Step zu gucken, was ergibt Sinn. Loyalty-Programm, super schwer zu messen zum Beispiel. Ne? Wenn du aber Substitute verkaufst, sagen wir Supplements und so weiter, finde ich schon, dass eine starke Daseinsberechtigung hat. Ne? Weil oft ist es so, dass ein Buyer ein bestimmtes Produkt bei dir kauft oder zwei bestimmte Produkte, ne? Aber andere Produkte dann vielleicht bei anderen Brands kauft und so. Dann ergibt es Sinn, Loyalty-Programm einzuführen, damit du halt wirklich ihn immer top of mind bei dem User bist. Ne? Top of mind ist so ein Stichwort, was ich immer wieder verwende. WhatsApp zum Beispiel ist, wenn du mit Drops und so arbeitest, wenn du sicherstellen willst, dass deine Message ankommt beim User, weil du hast bei WhatsApp deutlich höhere Öffnungs- und Klickraten, dann ergibt WhatsApp voll Sinn. Ne? Oder wenn du, ich sag mal, ein bisschen unabhängiger werden willst von Deliverability und dem Postfachverteiler. Ne? Oder du merkst, okay, die Brand, die gibt's jetzt schon ein paar Jahre, du hast immer wieder Käufer, die einfach keine E-Mails lesen, ne? Dann versuchst du die natürlich auf andere Kanäle zu ziehen oder eine App oder so. Ne? Mhm. Ich finde, WhatsApp ist wie so ein Zwischenstep zwischen App und E-Mail. Eine App, sage ich immer, ist das größte Commitment, was ein User dir geben kann, ist deine App auf dem Handy zu haben. Ne? Bei LFDY zum Beispiel, da läuft jeder Sale oder jeder Launch über die App eigentlich, weil du erziehst deine Kunden, okay, du brauchst die App, wenn du und eine App. Die App-User haben natürlich dann auch den höchsten Customer Lifetime Value.
Ja.
So, das heißt, es ist immer so ein Dazuschalten von Kanälen. Wo Postkarte sich zum Beispiel massiv lohnt, ist bei Produkten, die sehr teuer sind. Weil wenn du, keine Ahnung, 30, 40 Euro Warenkorb hast und eine Postkarte 50 Cent kostet, ist das Verhältnis natürlich ein ganz anderes, als wenn eine Postkarte 50 Cent kostet und du eine Solaranlage für irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro verkaufst. Da lohnt es sich dann, Postkarten rauszuschicken, weil wenn von 100 Postkarten einer kauft, hast du irgendwie 50 Euro ausgegeben, aber der CLV ist dann natürlich ein ganz
guter Return on Invest, Okay. Aber das heißt, ihr guckt euch dann sozusagen die Kennzahlen an und sagt peu à peu, okay, das macht gerade in dem Moment Sinn, das dazu zu nehmen.
Wir haben halt mittlerweile jedes Vertical schon irgendwie betreut, ne? Von Sofas zu Solaranlagen zu Socken zu Supplements, alles schon gesehen irgendwo, ne?
Ja.
Das heißt, wenn die Basics gefixt sind, so, dann fängt man natürlich an, sich andere Kanäle anzuschauen, so. Das ist natürlich auch für uns als Agentur gut, weil je mehr wir vom CRM-Teil von der Brand betreuen, auch datenanalytisch oder automatisiert Umfragen zu analysieren, ne, das in den Slack-Channel zu schicken und so, das sind alles so Themen, die die Brand natürlich an uns binden. Und für mich als Agenturinhaber, ich will ja gar keinen Churn haben. Ich will ja am liebsten niemanden neu onboarden müssen, sozusagen, weißt du? Sondern ich will lieber mehr aus dem Bestandskunden raus, also das, was wir auch bei den Brands machen, sozusagen, das auch auf Agenturebene aus den Brands. Zum Beispiel als Agentur Preise zu erhöhen, nachdem man schon ein paar Jahre mit einer Brand arbeitet, das ist, finde ich, so das Nonplusultra, wenn man das durchbekommt, dass man sagt, okay, die Dienstleistung ist so gut geworden, beziehungsweise hat sich immer weiterentwickelt, die Brand ist gewachsen, so, lass uns doch mal über eine Preiserhöhung sprechen. Und wenn das dann eine Brand abnickt, finde ich, ist so das Nonplusultra, was man als Agentur
hat. Kannst du dir gut auf die Schulter klopfen, ne?
Ja, safe.
Du hast mir die Frage im Vorgespräch gestellt, deswegen drehe ich die einfach mal ganz frech um. Machst du dir sozusagen Sorgen um euer Geschäftsmodell, wenn du gerade in Bezug auf KI irgendwie auf so ein paar Gegner oder Blockaden oder sowas achtest?
Jeden Tag. Also ich glaube, der Großteil eines Geschäftsführers, der dann irgendwie Mitarbeiterverantwortung und irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Gehälter im Monat zahlt, sollte ja darauf abzielen, was riskiert unser jetziges Dasein als, als Agentur oder Unternehmen. Und da gab es in den letzten Jahren viele verschiedene Themen, so Key-Man-Risk oder so, ne? Das alles. Ich glaube, das stellt auch eine Agentur gut für einen Verkauf auf, wenn man sich diese Gedanken macht, so jetzt im Endeffekt. Ja. Weil das ist ja das, was ein Investor zum Beispiel auch fragen würde. Ne? Welche Risiken gibt es für das Geschäftsmodell? So? Und AI ist auf der einen Seite ein großes Risiko, weil die Brands vor allem das Kampagnenbauen zum Beispiel, ne, relativ gut selber dann hinbekommen könnten. So. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist der Space im Postfach beschränkt und du kannst nicht so Machine Learning-mäßig 1000 Varianten einer Kampagne rausschicken und dann gucken, welche gut funktioniert und so, weil du dir die Kunden verbrennst. So. Was AI bisher an Output liefert für Kampagnen, ist bisher eher so meh. So. Ich habe schon viel ausprobiert, natürlich auch selber rumgespielt und so weiter. Plus das, was wir als Agentur schon immer machen, ist keine Fließbandarbeit. Das heißt, es geht darum, wirklich tiefes Kundenverständnis, Datenanalyse und strategisch zu arbeiten. So. Und das kann AI noch nicht so gut, das alles zu kombinieren sozusagen. Ne? Wenn die AI es irgendwann hinbekommt, dann wird das sicherlich sehr existenzgefährdend für jegliche CRM-Agentur. Aber der Space ist wiederum beschränkt. Ne? Und am Ende, solange Menschen kaufen und nicht Agenten, ist es halt immer noch eine Mensch-zu-Mensch-Beziehung am Ende, ne? Und AI kann ja auch nur Dagewesenes neu kombinieren. AI kann ja nichts komplett aus der Kalten erfinden. So, ja. Ne? Im Endeffekt ist es ja wieder Kombinatorik von verschiedenen Themen, die AI macht. Deswegen, ja, safe. Beschäftige mich aber jeden Tag damit, muss ich sagen. Baue selber sehr viel mit Lovable, baue selber viel mit Claude und Cowork und Claude Code und so weiter. Und finde es aktuell eine Riesenchance, auch den, das ist das, was ich mit meinen Account-Managern immer mache. Ne? Ich habe mir jetzt, letztens hat mir ein Kumpel Whisper geschickt. Kennst du das?
Mhm. Name sagt mir was, aber
es ist Spracherkennung sozusagen, also Sprache zu Text, aber mit AI enhanced sozusagen und die macht zu 99% genau das, was du gesagt hast, macht das richtig. Ne? Das spart dir. Du kannst halt, und ich rede immer sehr, sehr schnell, ne, auch zu
den Account-Manager.
Das spart mir halt irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde am Tag so, ne?
Ja.
Und wenn das jeder Account-Manager macht, dann spart das jedem Account-Manager vielleicht eine Stunde am Tag.
Ja.
Oder auch so Analysen von Sales und so weiter, ne? Das ging früher mit Hand durch die Kampagnen gucken, wie performt das hier over hier und so. Das kann Claude mittlerweile sehr, sehr gut. Und das gibt dann wiederum den Freiraum, andere Sachen bei den Accounts zu machen, dann wieder kreativer zu arbeiten und so weiter, ne? Sich selber neue Sachen zu überlegen. Also indem du repetitive Tasks immer mehr von den Account-Managern nimmst, umso mehr Freiraum haben die, neue Ideen zu entwickeln.
Ja.
Und das ist, glaube ich, die Chance, die wir aktuell haben.
Und dann halt mit Strategie und der Planung sozusagen dem Kundenverständnis da die besseren Sachen zu kreieren, dem Überblick über den Markt, weil du wahrscheinlich einem KI-Bot auch nur Zugriff auf einen Kunden geben kannst und nicht halt auf
alle. Du willst ja auch nicht dein Domainwissen in die KI knallen, das ist halt auch noch das Ding. Und was einen Kanal, der für sagen wir, 50% des Umsatzes bei vielen Brands, die schon ein bisschen älter sind, irgendwo verantwortlich, also mit sein kann. Sagen wir, wenn die Brand macht 50% Bestandskundenumsatz im Jahr, ne, macht irgendwie 10 Millionen, 5 Millionen kommen über Bestandskunden. Mhm. Wie viel Risiko bist du bereit zu gehen, das an der KI auszulagern? So, ne? Und das ist auch das, wieso Kunden, glaube ich, auch lange bei uns bleiben, so, weil das Risiko, dass es jemand schlechter macht oder ein Inhouse-Team mit weniger, also mit einer höheren Fehler, mit einem breiteren Fehlerkorridor macht, ist halt immer da. Und ein Kanal, der zu so geringen Kosten, weil die Agenturkosten plus Toolkosten, die sind verschwindend gering im Vergleich zu dem Impact, den das hat, ne?
Ja.
Da ist, glaube ich, diese Diskrepanz, die ist immer noch sehr, sehr groß. So, und ob du dann jetzt ein paar tausend Euro in eine Agentur investierst, macht ja halt auch nicht dein Bestandskunden-Marketing irgendwo unrentabler. So.
Ja. Aber gibt es sonst noch andere Dinge, die du irgendwie siehst, die ja in Zukunft entweder sehr, sehr spannend oder sehr, sehr, ich sag mal, bedrohlich sein könnten, was das CRM oder das E-Mail-Marketing oder so angeht? Also ist es dann sowas wie, keine Ahnung,
Agenten. Keiner liest mehr E-Mails.
Ja, genau, keiner liest mehr E-Mails, weil Agenten nur noch über die Maske sozusagen von dann toten Seiten sozusagen mehr kaufen.
Safe, da habe ich gestern oder vorgestern auch einen Podcast gehört zu dem Thema, dass eigentlich musst du Webseiten für Agenten bauen jetzt mittlerweile und nicht mehr für Menschen, aber würdest du eine Reise buchen zum Beispiel oder ein Produkt kaufen, ohne selber auf der PDP gewesen zu sein? So, ne? Also
gerade wahrscheinlich noch nicht.
Aber ja, die Frage ist halt, wie langsam ist der Mensch in seinem in seiner Anpassungsfähigkeit?
Ja. Ja?
Da gibt es so ein, ich glaube, Boiling Frog Phänomen oder so heißt das. Wenn du einen Frosch ins heiße Wasser wirfst, dann versucht er rauszuspringen sofort. Aber wenn du einen Frosch in lauwarmes Wasser legst und dann Grad für Grad erhöhst sozusagen, dann bleibt er dort drinne, bis er halt kocht. So. Und deswegen ist die Frage, wie schnell adaptiert der Mensch und so weiter. Ne? Und das Gute an E-Mail ist Stand heute der Unique Identifier für eine Person im Internet. So, nicht, also eine Person kann mehrere E-Mails haben und so, aber immer wenn du etwas kaufst oder irgendwo eine Registrierung machst, schließt du die mit E-Mail ab.
Ja.
Es gibt Märkte, also Russland zum Beispiel ein ganz guter Markt, dort ist die Telefonnummer an ganz vielen Stellen. Dort kannst du mit E-Mail oder Telefonnummer dich registrieren. Das ist weder in Deutschland so, noch meiner Meinung nach in den USA. Und dadurch wird E-Mail immer noch eine Daseinsberechtigung haben. Also auch die Gen Z, sage ich mal, und alle, die danach kommen, haben alle immer noch E-Mail-Adressen, weil die allein die Bestellbestätigung rein rechtlich, glaube ich, auf die E-Mail dann kommen muss. So. Deswegen, das ist auch so ein Thema, wo ich mir schon mal Gedanken gemacht habe. Ne? KI, das sind, glaube ich, so die, oder das, keine Ahnung, dass es keine Arbeit mehr gibt und alle arm sind und niemand mehr Sachen kauft.
Ja, ne? Aber das ist.
Dann ist es aber ein globalwirtschaftliches
Problem. Ich wollte gerade sagen, dann, das ist kein More Conversions 2027 Problem, würde ich sagen. Ja. Okay, spannend. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche Sachen, die du zum Thema E-Mail-Marketing loswerden willst? Du sagst, ey, das ist so spannend, das hast du zwar nicht gefragt, aber ich haust dir trotzdem um die Ohren.
Ja, ich glaube, es gibt immer noch Brands da draußen, die denken, dass die schon gutes E-Mail-Marketing machen.
Mhm. Und ihr macht's besser.
Ja, gar nicht nur wir, aber sobald du in den Account dann reinschaust und dir und sagst, ey, guck mal, da und da, ne, ja, da ist noch so viel Potenzial und teilweise auch große Brands, ne, die irgendwie 8-Figure machen und dann guckst du in den Account und denkst dir so, Bro, ihr habt super hohe Opportunity-Costs schon in den letzten Jahren und Monaten irgendwie angestaut. Deswegen, es lohnt sich immer mal, mit irgendjemandem zu sprechen, der viele Accounts sieht. So. Ob es jetzt wir sind oder andere, ist erstmal egal, aber es lohnt sich, glaube ich, regelmäßig, und das ist auch das, was ich mit unseren Account-Managern mache, ich gehe regelmäßig in die Kunden-Accounts und nehme die komplett auseinander. So, weil du hast immer irgendwelche Ideen, die du testen kannst, so, du weißt ja selber. Ne?
Ja.
Und das ist, glaube ich, super wichtig, immer wieder sein ganzes Setup zu challengen oder auch zu gucken, keine Ahnung, haben wir in den letzten Jahren neue Produkte gelauncht, neue Märkte erschlossen, neue Produktkategorien gehabt, haben sich Userverhalten geändert und so weiter, um das jetzige Setup nochmal zu hinterfragen und zu challengen. Ne? Weil ganz oft komme ich in Accounts rein und sehe, okay, der Account wird gemaintenanced, so, aber nicht entwickelt, weißt du? Und dann denkst du dir, ey, ihr macht irgendwie 10 Millionen Jahresumsatz, hättet ihr diese Themen mal vor einem Jahr schon angefangen, würde es euch vielleicht nochmal deutlich besser gehen. Das ist, glaube ich, so ein Ding, wo wo ich sage, da ist Potenzial bei sehr, sehr vielen Brands, ja.
Ja, also ich glaube, wer dir jetzt die letzten, was haben wir hier, 60 Minuten zugehört hat, der weiß, dass da ja bisschen Expertise hintersteckt und dass sich da viel angeguckt wird, deswegen.
Auch oft eine differenzierte Meinung zu vielen Themen, so, ne? Ich bin auch sehr ein Freund davon, nicht zu overpromisen, so, und sage auch ganz vielen Brands,
ey, lass nicht machen.
Ihr holt schon 80% aus dem Kanal raus. Bei eurer Größe sucht euch einen Freelancer oder jemanden in-house. Wenn ihr einfach das genauso weitermacht, wie ihr es macht, habt ihr schon irgendwie 80% aus dem Kanal geholt. Ne? Wenn ihr irgendwann eine Mio im Monat macht, dann holen wir die letzten 20% raus.
Dann lass weiterreden. Ja, okay. Aber dann, du hast jetzt ein paar Ratschläge auf jeden Fall selber in der Folge gedroppt. Dann lass doch zur letzten Frage kommen und dir die Frage stellen, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Das ist eine sehr gute Frage.
Kann E-Commerce-wise sein, kann irgendwas aus dem privaten Leben sein.
Ich weiß nicht, ob ich den als Ratschlag bekommen habe oder nicht, aber ich finde es immer super wichtig, das gängige Narrativ zu hinterfragen, sage ich mal. Mhm. Und auch so als Unternehmen, um im Markt lange zu bestehen, ist es, glaube ich, super wichtig, nicht genau das nachzuplappern, was irgendwie gängige Meinung ist. So, ne? Deswegen habe ich auch zu ganz vielen Themen dann eine vielleicht andere Meinung oder auch mit diesem Revshare und so. Ne? Das ist so das, was so typisch war im Markt. Du musst irgendwie 20-30% über E-Mail holen. Wenn du das aber differenziert betrachtest, kannst du nur zu dem Entschluss kommen, eine andere Meinung dazu haben. So. Und das, glaube ich, gilt für alles. Also zwei Themen einfach machen, so, das ist eh immer gut. Irgendwie Sachen einfach anzufangen und das andere zu hinterfragen, aber und zu gucken, machst du gerade das Richtige sozusagen. Dann vielleicht noch ein abschließendes.
Viele Ratschläge
bekommen. Ja, nee, was ich sehr, sehr oft verwende, ist das zu sagen, welche Schlacht willst du gerade kämpfen? So, und also sich
Fokus.
Das, ja, nee, gar nicht so Fokus, aber keine Ahnung, würden wir jetzt versuchen, in L.A. eine E-Mail-Marketing-Firma aufzubauen, würden wir wahrscheinlich viel mehr Geld verdienen. Und das würde ich mich nur auf More Conversions konzentrieren und keine Sachen nebenbei machen, würde ich wahrscheinlich viel mehr Geld verdienen. Aber die Frage ist, ob man sich dort diese Schlacht bewusst ausgewählt hat oder ob man die jetzt einfach nur kämpft, weil es gerade irgendwie dort mehr zu holen gibt oder ob man nicht lieber das macht, was einem so noch viel mehr Bock irgendwie macht. So, ne? Und deswegen Christian Angermeier vielleicht auch. Klar ist Geld ein Vehikel dafür, vielleicht noch mehr Sachen zu machen, auf die man Bock hat. Aber man muss sich sehr bewusst auswählen, welche Schlacht man wirklich kämpfen will in dem Moment. Ne? Das ist, glaube ich, auch, was klingt so ein bisschen dumm, aber wenn man ein Kind bekommt oder so, ne, fängt man auch nochmal an, irgendwie Sachen zu optimieren, wenn man eine Family baut. Das so als Abschlusswort vielleicht.
Ey, ich finde, das fasst das auf jeden Fall sehr, sehr gut zusammen. Sehr, sehr spannender Charakter, den wir jetzt hier in 60 Minuten einfangen durften. Sehr, sehr viel, glaube ich, auch inputmäßig drin gewesen. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch nochmal persönlich sehr viel mitnehmen können, was das ganze Thema angeht. Deswegen, ja, vielleicht bis zu einer nächsten Folge, wenn ihr dann irgendwie in 2027 die 2 Millionen EBIT mit More Conversions macht. Ja.
Danke für die Einladung. Hat mich gefreut.
Danke dir. Ciao, ciao.
Und zum Abschluss noch ein Dank an ChatArmin für den Support in dieser Folge. Wenn du WhatsApp als echten Marketing- und Sales-Channel meistern willst, dann würde ich jetzt empfehlen, einfach mal bei chatarmin.com vorbeischauen. Viel Spaß!